neu herlassen, eigentlich also am Anfang der Bibel, was ist eigentlich dort gedacht, wenn wir das weiterspannen und sagen, ganz fest oder mit zu tun, mit dem Vers, oder Daniel am Anfang noch gecheckt hat, mit dem Vers, der in diesem ganzen Jahr steht, dass wir einander sollen annehmen. Und ich bin so, merke immer im Vertiefen von dem, weiter das Vertiefen von dem, was heisst das, wenn wir einander sollen annehmen. Und dann gesagt hat, Gott hat auf die eine Seite zeigt er, wie er mit Jesus lebt und sagt, so will ich, dass ihr miteinander lebt. So will ich, dass ihr in einer Einheit miteinander seid, dass ihr wirklich ein Herz, ein Seel, ein Ziel und quasi als eins auftreten gegen uns. Das ist der Wunsch, den Gott hat, dass wir als Menschen in dieser Welt sind und sie als Menschen, die ihn vertreten, dass die Welt erkennen kann, dass er Gott ist. Das lesen wir Johannes. Und dann sagt er, ja, Gott hat uns noch ein anderes Beispiel gegeben. Er sagt, für mich ist das Beispiel von Gott und Jesus ja etwas, das nicht ganz so einfach ist zu übersetzen in unsere Zeit. Oder was heisst das? Und er sagt, ich glaube, dass Gott mit Adam und Eva so ein Abbild hat geschaffen von dieser Einheit. Dass Gott mit Adam und Eva ein Abbild hat geschaffen von einer Einheit. Und er sagt, schaut, wenn ihr das in Fleisch und Blut wollt, dann sieht das so aus, wie ich das gedacht habe. Und ich habe dort probiert, zu sagen, von dieser Ordnung, die Gott geschaffen hat, dann im Paradies, dieser Ordnung, die Gott geschaffen hat mit Adam und Eva, und er sagt, die zwei zusammen sind ein neues Eis. Die zwei zusammen sind erst fertig. Die zwei zusammen sind ganz. Und ich bin so in diesen Gedanken einfach weiter bleiben hängen und werde heute euch dort noch so eine Seitenklammer aufzunehmen. Es geht nicht direkt um Adam und Eva, es geht nicht direkt ums Nanger annehmen, sondern es hat ganz viel mit dem zu tun. Ich hole euch zuerst noch mit einer Frage noch rein. Was braucht ein Mensch überhaupt fürs Leben? Was braucht ein Mensch fürs Leben?
Luft.
Liebe. Liebe.
Wasser.
Wasser und Brot.
Vertrauen.
Vertrauen.
Geborgenheit.
Wenn ihr so die Babys denken, das brauchen die. Wenn ihr so später eure Kinder denken, was brauchen die? Was brauchst du zum Leben? Ist das alles, was wir jetzt aufgezählt haben? Längt das?
Ich habe gerade gelesen von einer Berufsforschung, dass es eben Gemeinschaft und Kommunikation braucht.
Das ist das Wichtigste. Also ein Mensch braucht Beziehungen auch. Es reicht nicht, dass er einfach nur mal Luft, Wasser und Brot hat zum Leben. Er braucht Beziehungen. Er sieht das Vertrauen oder aus so einer Beziehung innen soll leben. Liebe aus so einer Beziehung innen soll leben. Das ist eigentlich der Grund, den der Mensch braucht, um überhaupt darauf zu leben. Und jetzt mit diesem Wissen lesen wir noch einmal oder steigen wir noch einmal so in die Bibel rein, so in die ersten Texte von der Bibel. Und lesen aus dem 1. Mose 2, Versen 8 bis 9. Dann legte Gott der Herr in Eden im Osten einen Garten an und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Gott, der Herr, ließ aus dem Ackerboden allerlei Bäume wachsen, verlockend anzusehen und mit köstlichen Früchten in der Mitte des Gartens, aber der Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ich weiß nicht, wie du die Bibel lesest. Ich weiß nicht, ob du die Bibel lesest und sagst, das ist eigentlich eine zeitliche Abfolge drin, das ist die Ordnung, die Gott geschaffen hat, Punkt 1, 2, 3. Ob du die Bibel so liest, und es hat mal gesagt, es gibt Leute, die lesen die Bibel, wie aus Bachstein murmelt. So, am ersten Tag das, am zweiten Tag das, am dritten Tag das, am siebten Tag Ruhe. Und wehe, es kommt einer etwas bei diesen Bachsteinen, die durcheinander machen. Und so die ganze Bibel so verstehen, im Sinne von, das ist jetzt die richtige Übersetzung und das ist jetzt genau so gemeint und das muss jetzt genau so sein, wenn man dort dran rüttelt, geht alles zusammen um. Es hat mal einen, der Rob Bell, in einem seiner Bücher, schreibt ganz provokativ, jetzt stell dir mal vor, was wäre mit so einem Glauben, wenn einer kommt und mit einer DNA-Analyse beweisen könnte, dass Josef der Vater ist gesehen von Jesus. Was würde mit deinem Glauben passieren? Würdest du die Bibel fortschmeissen?
Würdest du die Glauben fortschmeissen? Ein bisschen provokativ. Oder sehr provokativ. Aber einfach so unser Denken, wenn das nicht so stimmt, wenn das nicht genau so ist, dann ist alles nichts. Oder so. Das ist eine Art von Denken, die eben nicht dem entspricht, eigentlich wieder der Jude, wie der Hebräer, eigentlich die Bibel versteht und die Bibel geschrieben hat. Und wenn wir die Bibel lesen und gerade die ersten Verse, die ersten Kapitel in der Bibel, ich vorstelle, dass da Menschen zusammengehockt, da war nicht einfach einer im stillen Kämmerli, der einfach gerade gäbig konnte schreiben und gerne geschrieben und gut geschrieben und das einfach nicht aufgeschrieben, sondern die haben zusammen gerungen. Die haben sich überlegt, wie können wir den Gott beschreiben, den wir erleben? Wie können wir den Gott beschreiben, der unser Gott ist, der eine Beziehung hat mit uns? Wie können wir den beschreiben? Und wenn wir die Bibel so lesen, gibt es plötzlich wieder andere Teile drin, wo wir sind noch anders aufgegangen und plötzlich so die ersten zwei Kapitel ganz andere Werte haben bekommen. Was eben nicht darum geht, das Paradies, hat das noch eine Bedeutung für uns, wenn wir sagen, vor dem Sündenfall und nach dem Sündenfall, hat das noch eine Bedeutung für uns, was vorher war? Ja, sicher. Sonst würde es nicht dort stehen, dass es keine Bedeutung hat. Aber was hat es für eine Bedeutung? Und wenn wir eben so in der Abfolge innen denken, dann denken wir auch, Paradies, alles kaputt, vorbei, Sündenfall, und dann geht es weiter. Und wir schauen vor allem das weiter. Und wir leben in dieser gefallenen Schöpfung, in dieser gefallenen Welt. Und bei mir ist es so, die zwei Kapitel, die vorher sind, ja, die sind auch noch da, noch nice to have. Oder irgendwo, ja, ist noch schön zu wissen, was man gesehen ist, aber eigentlich nicht so bedeutungsvoll. Und plötzlich so zu merken, wenn ich mir überlege, dass das eine Beschreibung von dem Gott, der heute noch der gleiche ist. Wenn ich mir überlege, dass es eine Beschreibung von dem Gott, der etwas angefangen hat, was hat sich der dabei gedacht, dann gibt es plötzlich für mich wie eine neue Dimension mehr oder eine Dimension, die ich euch heute Morgen teilen habe. Wir sehen hier die erste Tat von Gott. Wenn du einen Menschen beschreibst, den du gerne hast, und beschreibst, was er gemacht hat, seine erste Tat, was beschreibst du? Was beschreiben die Eltern von ihren Kindern? Was erzählst du von deinen Kindern? Was erzählst du, wenn dir etwas Wunderbares gelungen ist, was hättest du gerne, was die anderen von dir erzählen? Und wenn wir das so anschauen, und sagen, die Menschen, was haben die hier reingepackt? Was haben die drei gepackt, wenn sie sagen, Gott legt den Garten an? Das ist die erste Tat von diesem Gott. Vergiss die Schrebergärtchen, vergiss die Bauernhofgarten, vergiss die Gärten, die du bis jetzt hast gesehen und kennst. Und zu dieser Zeit, wo das geschrieben wurde, hat es gar keine Gärten gegeben, das du mal siehst. Es hat noch keine Gärten gegeben. Es wäre kein Sinn, einen Garten zu pflanzen. Es ist erst später, im 20. Jahrhundert oder was. Und wer hat den Gärten gemacht? Die armen Leute für die Übung zu pflanzen? Nur der König hat einen Garten gehabt. Nur der König hat einen Garten gehabt. Nicht nur zum Erholen, für was noch? Das hat vielleicht auch noch dazu gehört. Aber was hat der König einen Garten gebaut?
Für
sich zu
treuen.
Für? Genau, sie genau die zwei Sachen. Das eine ist, um zu sagen, ich bin eigentlich schon eine reiche Kind, was ich mir alles mal leiste. Und zum anderen der ganzen Welt zu zeigen, was habe ich, oder? Und wenn du zum König bist gegangen, hast du durch seinen Garten durch müssen, sagen, das war nicht ein Schreddergarten, das war eine Parkanlage. Und der König hat dir eine Parkanlage gezeigt, so viel Geld habe ich, so reich bin ich. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so bei einem Schloss durch einen Park ins Schloss hineingelaufen seid so, und dort schon so einen ersten Vorgeschmack überkommt von dem, was hinten dran kommt. Der Garten Eden ist ein Vorgeschmack auf das, was hinten dran kommt. Der Garten Eden ist, der Gott zeigt dem Mensch, schau, das gehört alles meins. Das gehört alles meins. Ich bin so ein Gott und er hat es nicht einfach nur mal pflanzen, sondern er hat es geschaffen. Und das habe ich auch neu erst gelesen, dass es eigentlich in der Bibel zwei Ausdrücke gibt für das Schaffen im Sinne von Töpfern. Es gibt ja verschiedene Formen von Versen, wo das Töpfern drin vorkommt. Und es gibt eine Art von Töpfern, wo der Töpfer, der einfach Dauer macht, standardmäßig Dauer macht für die ganze Familie und für das ganze Land. Das ist eine Art von Töpfern. Und es gibt die andere Art von Töpfern, die etwas kunstvoll einmalig gestaltet.
Und hier in den ersten Versen lesen wir etwas Kunstvolles, Einmaliges gestalten. Das ist nicht der Töpfer, der den Dreischeiben hockt und einfach 100'000 Tassen macht, sondern es ist der Töpfer, der Unikat macht. Und dieser Garten ist ein Unikat vom allerhöchsten Gott. Ein Garten, den er gemacht hat und noch dadurch gemacht, dass das weiter wachsen kann, hat es wachsen drinnen. Und in diesem Garten sehen wir eigentlich die ersten Tage, also Gott bereitet den Garten vor. Garten Eden, wisst ihr überhaupt, was das heisst? Wisst ihr, was gemeint ist mit dem Osten? Garten Eden ist so ein Begriff, der eben heisst, dass das ist wirklich die Fülle irgendwo drin, etwas Riesiges, also etwas Unbeschreibliches. Und Osten ist für Hebräisch, das ist dort, wo das Leben ist, dort, wo das Leben entsteht. Also ein Garten, der ausgerichtet ist gegen dort, wo das Leben kommt. Also wenn du einen Garten machst, überlegst du dir auch, woher kommt die Sonne, wie ist die Sonne einfallen, du lässt den Garten so an. Genau so hat Gott den Garten angelegt. Als ich mir das so überlegt habe, sind mir durch ganz viele Bilder durch den Kopf. Ich habe den Koch gesehen, der mein Teller vorbereitet und hier noch ein bisschen Sösschen und hier noch Deckel und hier noch ein dreieckiges Rüebli ausgeschnitten hat und drin tut und hier noch irgendwie ein Zwiebeln drauf und hier irgendwo noch so ein paar Körner drauf und so, dass das Teller als Kunstwerk anrichtet. Seine ganze Leidenschaft da drinnen ist. Er stellt mir nicht einfach einen Stock und ein bisschen Fleisch auf, sondern es ist ein Kunstwerk. So ein Teil hat er auch schon erlebt, oder? Ich weiss nicht, ob ihr das selber auch machen. Es gibt Leute, die das schaffen. So ein Kunstwerk machen. Oder ich weiss nicht, ob ihr auch so Fans seid, nicht von Amerika, aber von den Truck, die zu Amerika fahren. Also, wenn ihr so einen seht, da hat einen einfach, ich glaube, sein letztes Sackgeld hergeblättert, für hier noch ein Lämpchen und dort noch ein Lämpchen und dort irgendwo noch ein Bild getroffen und dort noch etwas verchromt. Und seine ganze Leidenschaft ist einfach in diesem Klapp finden, oder? Und ich glaube, der würde sterben für den Klapp. Und so musst du dir den Gott vorstellen, dass er den Garten so gemacht hat. Er hat sein letztes Sackgeld noch gegeben, um dort noch ein Pflänzchen zu machen. Seine letzte Idee, seine kreativste Idee gegeben, um dort würde jetzt vielleicht noch eine Tulpe herpassen. Die haben wir ja noch gar nicht, dann machen wir eine Tulpe, oder? So gestaltet er den Garten. Und für was? Für irgendjemandem zu zeigen, was für ein Siegersieger er ist, oder für was? Gott bereitet den Garten vor. Bereitet den Garten vor für dich, für mich. Bereitet er den Garten vor. Seine ganze Kreativität, alles, was er hat, ich sage, sein letztes Sachgeld, steckt er dort rein, für den Garten vorzubereiten. Und am Schluss setzt er den Menschen dort rein. Sug das mal rein. Macht er ein Bild von dem. Und setzt der Adam dort rein, wo er aus Staub geformt hat, damit der Adam nicht plötzlich irgendwo auf die Idee kommt, dass ich nicht etwas kostbares habe. Warum? Dann sagt Gott, braucht einfach nichts. Er macht sogar aus Staub so einen tollen Kerl wie der Adam. Er macht der Adam und lehnt hinger und sagt, fertig. Nein, er sagt, jetzt kommt noch Krone drauf, das Sahnehäubchen kommt noch drauf und er schafft noch die Eva. Und er lernt den Kindern und genießt es. Was hat der Mensch für einen Auftrag hier im Garten Eden? Was hat der Mensch für einen Auftrag im Garten Eden? Pflegen, benennen.
Was? Gegenüber sein von Gott.
Das Gegenüber sein von Gott. Und?
Genießen.
Und ich glaube, darum sind die ersten Verse so wichtig. Das ist eigentlich das Ziel von Gott. Das ist die Idee von Gott. Dass er einen Ort schafft, wo der Mensch reinsetzt, den Adam und Eva, die zusammen die Perfektion ausmachen von diesem Geschöpf. Und im Zentrum steht nicht die Arbeit. Er hätte einen Namen geben können. Mensch, das ist ein Riesenaufwand. Mega, hat sie auch geschwitzt und so. Das Häschen, Köpfchen, Strunschen, Leuchter. Und im Zentrum ist keine Pflicht, einfach zu sein vor Gott. Das ist die Idee, die Gott hatte. Adam und Eva, sie sollen zusammen sein und sie sollen zusammen sein vor Gott und sie sollen einfach den Blöffergarten geniessen, den er ihnen gemacht hat, den Prunkgarten geniessen. Das ist eigentlich die Berufung, die sie haben. Das ist der Auftrag, den sie drin hatten. Eden, der Wonnegarten. Und die Muse, ich finde das so schön, ich finde das gutes Wort auf Deutsch, das das beschreibt. Wer macht, wer tut es ein aus Deutsch? Was ist die Muse?
Zintal.
Also eigentlich ist das Wort, wir müssen nachschauen, damit das irgendwie so angesprochen. Mit Muse bezeichnet man die Zeit, die eine Person nach eigenem Wunsch nutzen kann. Also er hat Adam und Eva im Garten reingesetzt und gesagt, macht, was euch Spass macht. Macht, was euch freut. Genießt es einfach. Das war der Auftrag, den sie hatten. Also kein Befehl drin. Kein zwischen den Zielen raus, noch was müssen wir jetzt hier und haben wir jetzt das richtig gemacht. Kein hast du deinen Job gemacht heute, sondern du bist einfach genommen gegangen heute. Und hast das Leben genossen. Chillen. Es ist genug chillen heute. So ist der Gott. Und wir können das auf der kommunikationstechnischen Ebene anschauen. Gott schafft nonverbal den Garten. Das spricht Band. Das spricht Band. Was sagt Gott mit dem Garten auf der Selbstoffenbarungsebene? Was sagt Gott in diesem Garten über sich? Ich bin der, der schenkt, ich bin der, der gibt, ich bin der Gott, der vorbereitet, ich bin Gott, der plant, ich bin Gott, der wirklich von morgen bis zu oben mein Hirn studiert, was kann ich für dich vorbereiten, wie kann ich es für dich angenehm und gut machen. Was sagt ihr auf der Beziehungsebene? Was sagt ihr zum Menschen mit diesem Garten?
Du bist mir so
Du bist mir das Wichtigste dort drinnen, oder? Und darum habe ich zuerst alles vorbereitet. Und erst, wenn alles fertig ist, höckle ich dich dort rein. Und mache dir noch die Eva dazu, oder? Nicht einfach nur dran, mache dir noch die Eva dazu. Also, etwas vom Liebevolleren kannst du dir nicht vorstellen. Etwas vom Grösseren kannst du dir einfach nicht vorstellen. Also, und was passiert auf der Appellwebe? Auf der Abbau-Ebene, wenn wir das Schulz vom Tun nehmen. Nichts.
Du darfst.
Es ist kein Befehl, es ist weder ein versteckter noch ein offener Appell drin. Es ist die Freiheit, oder? Du darfst. So ist Gott. Ich weiß nicht, ob es der Schulz vom Tun noch gewusst hat, um sein Viereck erfunden. Es gibt einen Ort, wo es keine versteckte Appell gibt und keine offene Appell gibt, wo einfach die totale Freiheit ist. Wo es darum geht, dass einer sagt, ich will mit dir zusammenleben und ich habe alles vorbereitet für dich. Das Beste für dich vorbereitet. Und warum ist das so wichtig? Für heute. Was hat das für eine Bedeutung für heute? Wer hilft mir?
Wir sind eine Gesellschaft ohne Garten, ohne Sachen, ohne Berufe. Von dem Sölden und Friseuren.
Wir sind plötzlich in einer anderen Welt drin, oder? Und was passiert in einer anderen Welt drin? Was machen wir mit unserem Gottesbild? Was machen wir mit unserem Garten Eden?
Für mich ist einfach ein Ausdruck von tiefster Sehnsucht.
Wo noch da ist heute.
Ja. Wo man eigentlich weiss, wo man herkommt.
Eigentlich.
Aber wir haben auch die Brille getroffen, von Appell, nicht offen versteckt, damit wir angenommen werden, geschätzt sind. Und dann lesen wir auch das, was Gott geschrieben hat.
Auch mit dieser Brille. Und das ist das, was ich sage, das ist für mich so die neue Dimension, die sich auftaucht, zu merken, wie schnell tue ich mit meiner Situation, in der ich heute bin, oder in dem, wo ich heute drin bin, auf Gott schließen. Und wie schnell prägt das mein Bild von Gott in dem, wo ich heute bin. Und darum haben wir vielleicht diesen Teil vorher gar nicht so wichtig. Es ist gäbiger, aus der gefallenen Schöpfung raus das anzuschauen. Es ist irgendwo ein bisschen weniger herausfordernd, weil wir haben immer eine Ausrede. Wir sind ja in der gefallenen Schöpfung. Und es ist ja einfach so, wir können nicht alles. Und es passiert so schnell, dass wir die Ausrede haben und unseren Gott anschauen. Und irgendwie zu hören, es kann ja nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass der Gott einfach so etwas macht. Und das ist übrigens, da könnt ihr alle Religionen in dieser Welt anschauen, da könnt ihr alle die Bücher studieren, es gibt niemanden und es gibt nichts, der annähernd in diese Richtung hinein etwas erzählt, von sich und von der Welt. Es gibt nichts, es gibt keine andere Religion, die annähernd in diese Richtung geht, dass da so ein liebender Gott ist, der sagt, ich bin der, der vorbereitet. Ich bin der, der nichts verlangt von dir. Ich bin der, der dich geschaffen hat, zum Sein vor mir, dein Höchste. Was du kannst, ist vor mir zu sein. Es gibt nichts Höheres, es gibt nichts Besseres, als zu sein vor mir und zu genießen, was ich für dich gemacht habe. Lesen wir nur beim Gott Yahweh in der Bibel. Sonst gibt es das nicht. Und mit uns so schnell fangen wir an, mischen und verdrehen und schauen die Welt plötzlich von dort an, von dieser Seite an. Machen noch einmal so einen Bogen zu Adam und Eva. Wenn wir den Gott sehen, den Gott, der vorbereitet, den Gott, der das vorausdenkt, den Gott, der Boden vorbereitet, den Gott, der Lebensraum vorbereitet, der das Idealste ist für uns, noch einmal zu drehen. Und ich bin immer noch fest überzeugt, dass das die beste Erfindung ist, die Gott jemals gehabt hat. Und merke, dass meine Leidenschaft mehr und mehr für das brennt, dass das die Menschen in dieser Welt erkennen können, was das für eine Kraft ist, wenn wir in dieser Ehe leben, wie Gott es gedacht hat. Wie hat Gott Mann und Frau gedacht? Ich weiss nicht, bei den einen von euch ist es vielleicht schon etwas länger her, die anderen haben vielleicht Kinder, wo das wieder passiert, so das Verliebtsein. Mögt ihr euch noch erinnern, wie das war? So. Was so geknistert hat, was so gefunkelt hat. So, ihr müsst es auf alle noch wissen, Conan und Eva. Ja,
schon
für die, was so ein bisschen zu lang her ist, so zur Erinnerung, oder? Wenn wir uns verlieben, passiert in unseren Hormonen etwas, das einmalig ist, das eigentlich in der Regel nur einmal im Leben oder auch in dieser Tiefe einmal im Leben passiert. Dopamin wird ausgeschüttet. Das heisst, es wird ein Hochgefühl gemacht, von wirklich, das fast nicht erreichbar ist. Das kommen dann noch ein anderer Cocktail dazu auch noch. Aber das Dopamin, das verantwortlich ist als Hormon, für das wir uns gut fühlen. Und wo auch noch, das ist speziell, das haben wir noch nicht so lange herausgefunden, eigentlich auch wie eine Art des Bindungshormon ist in dem Moment, was überhaupt ermöglicht, dass man sich monogam auf jemanden einlässt. Weil verlieben kann man sich nicht mit der ganzen Welt. Verlieben passiert in der Regel zwischen einem und einem anderen. So man das eigentlich denkt. Neben dem Dopamin gibt es Serotonin, Glücksbotenstoff, gibt es Neurotrophin. Dort vermutet man, dass es eigentlich so das Euphorische auslöst, ist man noch nicht so sicher. Und es gibt weitere eigentlich Ausschüttungen von Hormonen, die einmalig sind, unter anderem das Testosteron, das bei den Männern eigentlich speziell hoch ausgeschüttet wird und herausgefunden, dass das etwas auf Frauen extrem anzieht. Also wenn ein Mann die männlichen Hormone hat, ist das etwas, was die Frauen anzieht. Und darum tut der Mann, wenn er verliebt ist, tut er die ausschütten, damit die Anziehungskraft grösser ist, dass die Frau ja
nicht auf eine Idee kommt, einen anderen anzulachen. Das Testosteron hat auch noch Nebenwirkungen, die nicht so beliebt sind, nicht so angenehm sind. Es macht Männer aggressiv und eher flatterhaft. Aber ihr seht so den ganzen Cocktail und wieso, ich frage mich immer, wieso hat Gott das so eingerichtet? Wieso hat Gott eingerichtet, dass wir plötzlich so blinken jemanden anschauen und wissen, es gibt alles andere, gibt es nicht mehr. Das ist es. Das ist es. Oder wieso? Habt ihr einen Namen? Wieso könnte es sein? Unter dem Blick von dem Gott, der ist etwas vorbereitet. Unter dem Blick, der sagt, der Gott denkt das Beste für uns. Ich habe schon gefragt, Gott, wie könnte es noch ein bisschen länger anhalten? Die
Hormone sind
da. Die hat das verliebt sein, oder? 3 bis 6 Monate in der Regel. Und dann kommt er normal an. Warum? Jetzt haben wir jemanden so ein bisschen gelaufen und sagen, das könnte sein. Sagen nicht, dass das könnte sein. Oder? Gott zeigt mit dem, was möglich ist zwischen Mann und Frau. Er zeigt mit dem so, sagen, das ist eine Art von einem paradiesischen Zustand, wo er uns schmecken lässt. Wo er uns lässt, da müssen wir nichts dafür tun, das passiert. Wo er uns zeigt, so könnte es eigentlich sein, ich zeige dir, das ist gratis Muster, oder? Und jetzt die Arbeit. Schaff, dass das bleibt. Jetzt liegt es an dir. Jetzt darfst du von dem, was du hier erlebt hast, darfst du weiterziehen. Weil wenn es einfach passieren würde und das Verliebtsein würde anhalten, wäre das wirklich wünschenswert.
Wenn wir nicht
arbeiten müssen,
vielleicht schon.
Wenn wir da nicht wären. Es wäre ja schlimm, so in diesem Zustand. Und dann würde jeden Tag irgendwie 10 Stunden draußen sein und du würdest dann immer wieder machen. Ich glaube, dass das so könnte wie. Nehmen wir es doch mal an, es wäre so, oder? So ein Zückerli sein, so der Himmel auf Erden sein, sagen, schau, das ist möglich. Das ist möglich zwischen Mann und Frau. Es ist möglich, dass du plötzlich alles andere ausblendest. Es ist möglich, dass du gesponniges Zeug machst. Es ist möglich, dass du irgendwo wie alles andere hinten anstellst. Dass plötzlich alle anderen Sachen weniger wichtig sind. Dass plötzlich all die anderen schönen Frauen und die schönen Männer für dich keine Bedeutung mehr haben. Es ist möglich. Und es ist möglich als Geschenk. Und jetzt darfst du daran arbeiten, dass das wieder kommt. Das ist dein Entscheid. Du musst nicht. Du kannst nach jedem anderen Rock herumschauen, du kannst nach jedem anderen schönen Mann herumschauen. Es ist dein freier Entscheid. Es ist dein Entscheid, was du machst mit der Ehe. Und so glaube ich, dass es der Vorgeschmack soll sein, auch die Liebe zwischen Mann und Frau, dass man dort etwas erkennen kann, in dem Verliebtsein, was möglich wäre. Und dass es mir als ein Entscheid oder als Herausforderung das auch annehmen kann. Und um natürlich den Bogen auch noch zu schlagen. Ein anderer, das zugewandt sein, das Gott hat geschaffen, das Gott hat gegeben, das nur zwischen Mann und Frau eigentlich so möglich ist, wo aus dem heraus die Möglichkeit ist, wirklich sich selber fortzupflanzen, dass das Leben weitergeht. Wo fähig ist, die Liebe zu empfangen und die Liebe auch weiterzugeben und die Liebe zu pflegen. Also, ein Müsterli, was möglich wäre. Oder was möglich ist. Ein Müsterli, wo wir sollen, sagen, dort dranbleiben. Und wenn wir das weitergehen und probieren, aus dem Bild aus, eigentlich zu sehen, oder dass Gott das als Beispiel hat gegeben mit Adam und Eva, dass Gott das als Beispiel hat gegeben mit dem Garten Eden, als Beispiel hat gegeben, wie er ist und was er von uns will, wie er mit uns umgeht. Und wir sollen so miteinander umgehen, sind wir wieder bei der Jahreslosung, einander annehmen, wie wir sind. Und glaubt mir die Zwischenbemerkung. Es gibt Menschen, die ihren Partner als Staub anschauen, die ihren Partner als nichts. und nicht, weil wir aus Staub geschaffen sind, sondern weil Verachtung drin ist. Und dann letztes Mal, wenn der Predigt noch einmal durch den Kopf geht, die Herausforderung soll einen oder anderen höher achten, nicht gleich, höher achten, als die Herausforderung, die Gott uns gibt, wie er uns liebt, was er mit uns macht und wie wir die Liebe weiter pflegen und so weiter gehen. Und ich gebe euch jetzt noch so ein paar Musterlieder von, wenn wir die Bibel so lesen, wie das plötzlich tönen kann oder wie das einen anderen Aspekt reingeben kann. Wenn wir den Gott als vorbereitenden Gott sehen, wenn wir den Gott sehen als einen, der wirklich zvorausdenkt, der zvorausschafft, der vorbereitet und uns lockt in etwas hinein, nicht zwingt, wo nicht ein Appell drin ist, der uns lockt in etwas hinein. Hallo. Gehen wir zum Abraham. Kennt ihr die Geschichte? Aber Gott, der Herr sprach zu Abraham, zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ein Befehl. Oder? Lockung. Ja. Und wie tut Gott diese Lockung unterstreichen? Wir lesen doch noch gerade weiter. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich will segnen, die dich segnen, und wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Ist das ein Befehl? Abraham, wenn du nicht gehst, gibt es eine Tore. Ist das der Gott, der vor dem Abraham und aufsteht und sagt, Abraham, wenn ich da bin, hast du noch irgendetwas bestellt und jetzt komm ab und geh? Nein, das ist der Gott, der sagt, ich werde dich zu einem grossen Volk machen. Ich will dich segnen. Ich meine, das ist mehr als der Jesu, der das Rüebli braucht, für das er geht. Die Verlockung, die hier drinnen ist, du Abraham, wenn du dorthin gehst, dann wird das passieren. Wer von euch würde sagen, interessiert mich nicht? Wer von euch würde sagen, es ist ja doch so schön hier, wir bleiben doch da. Wer? Wir haben immer noch das Gefühl, der Abraham ist in der Bibel, weil er gehorsam war. Wir haben gesagt, der Abraham war gehorsam. Das steht glaube ich sogar. Abraham war gehorsam. Und wir schauen das aus unserer Sicht an und sagen, Gott hat ihn geschickt. Und plötzlich merke ich in jungen Jahren, ich habe immer Angst, was Gott mir schickt. Immer Angst gehabt, wenn ein Missionar predigen kann. Das Erdefeld ist reif, es fehlen Arbeiter. Und wie wir hoffentlich gesehen haben, wie nicht, oder? Ist das ein Gott? Von Abraham, Isaac und Jakob? Nein. Das ist unser Gott aus dem 20. Jahrhundert. Befehl ab dorthin, oder? Und der Gott, den wir hier lesen, sagt, schau, Abraham, ist zwar schön, hier ist nicht schlecht, aber dann, wenn du dorthin gehst, dann, Gott, der vorbereitet, ein Gott, der lockt, ein Gott, der nicht zu viel stüpft. Und wir wissen, dass der Abraham ist gegangen.
Der Gott, der nicht den Vater
heisst. Beißt nicht den Vater. Gott, der einen neuen Lebensraum schafft und sagt, du kannst wählen. Oder? Und wenn die Verlockung so gross ist, brauchen wir keinen Wadenbeisser mehr. Das ist schon so. Oder? Wir brauchen Wadenbeisser, wenn wir denken, ich muss. Oder? Ich muss jetzt noch. Dann brauchen wir den Wadenbeisser, der sagt, du hast gesehen, und jetzt gang. Oder? Dann brauchen wir den Wadenbeisser. Gott hat wieder etwas Wunderschönes vorbereitet. Grossen Teller genommen, das grosse Menü angerichtet und verrollen so ein bisschen Fleisch drauf mit schöner Garnitur. Wir können weitersblättern, den Kopf noch weiter drehen, vom Anfang noch weiter, bekannte Verse. Bekannte Verse. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Wunderschön, oder? Stell dir vor, du musst nie mehr Angst haben, du bist nie mehr allein im Tal vom Todesschatten, weil er bei dir sein. Jetzt setzt er noch einen drauf, oder? Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Also nicht nur die Verheißung, ich komme mit dir, es wird dir keinen Haar krümmen, sondern ich werde dir noch einen Tisch parat machen im Angesicht deiner Feinde. Wer würde dort seinen Picknicktisch aufstellen? Wer? Wer bereitet sogar dort den 5, 7, 8, 10 Gänger, was auch immer du brauchst, oder die Zöckchen, die Fleisch machen, was auch immer. Er bereitet dort den Tisch. Mein Becher fließt über. Einmal mehr der Gott, der vorbereitet, der Gott, der vorausdenkt, der Gott, der wirklich alles, was er kann, tun, für das, dort, wo du herkommst, es dir gut geht. Wollt ihr noch mehr? Noch mehr? Jesaja, kommt 52. Herr, du bist mein Gott, ich will dich rühmen und deinen Namen preisen, denn du hast wunderbare Pläne verwirklicht, von fernher zuverlässig und sicher. Also der hat einen geschnallt, dass es einen Plan, eine Idee gab, dass Gott die gemacht hat. Und jetzt, Vers 6, der Herr, der Heere, wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den besten und feinsten Speinen, besten und erlesenen Weinen. Wer kommt mit? Es ist, glaube ich, jetzt vergesse ich aufzuschreiben, Jesaja 52. Ich muss nachher noch mal schauen. Wer will da nicht dabei sein? Mit dem. Es steht zwar, wenn man es in den Luther oder so hat, jetzt so den fettigen Speisen, oder? Das ist für uns vielleicht nicht gerade das. Wir werden vielleicht nicht gerade in die Fritteuse hineingehen. Aber für sie ist das das, was sie sagen, nach dem sehnen wir uns. Oder die Fleischstöpfe von Ägypten, weil das Fett ist drin gekocht worden. Oder so. Das ist für sie eigentlich das Höchste gewesen. Also das beste Essen, der beste Wein, den er vorbereitet auf diesem Berg. Es ist wieder der Gott, der vorbereitet, der alles macht, für das wir uns wirklich freuen können. Machen wir noch um bis Neue Testament. 1. Korinther 2,9. Nein, wir verkündigen, wie es in der Schrift heißt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und wir kommen jetzt im Neuen Testament langsam so in unsere Zeit hinein. Und erkennen, das ist immer noch der gleiche Gott. Haben wir das Bild von dem Gott, der sagt, doch, eigentlich haben wir keine Ahnung von dem, was wir sehen, von dem, was wir hören. Es kommt uns nicht in Sinn. Keinem Menschen in den Sinn gekommen ist. Das ist Gott in Sinn gekommen und das hat er vorbereitet für uns. Er wird es nicht erst machen, er hat es schon. Er hat es vorbereitet, er hat das Land vorbereitet, er hat den Boden vorbereitet, den Lebensraum vorbereitet für dich, dass du sein dort drinnen und deine höchste Berufung zu leben, zu sein vor ihm, zu sein mit ihm. Er hat Heimat, Lebensraum vorbereitet. Als ich angefangen habe, so mit dem beschäftigen, habe ich plötzlich gemerkt, dass es in meinem Leben ganz viele so Situationen gibt, die er vorbereitet hat. Dass es ganz viele so Situationen gibt, sei das, dass Menschen mir begegnen oder dass ich Menschen begegne, sei das, dass ich irgendwo herlaufe, dass ich im richtigen Moment das Mail, im richtigen Moment das Telefon bekomme, wo ich weiss, dass die Menschen nicht einfach denken, wann könnte ich jetzt, sondern was das spontan gemacht hat, wo Gott geführt hat und merken, Volltreffer, es ist genau im richtigen Moment gekommen. Als ich dran war, in diesen Gedanken so zu vertiefen, gibt mir jemand ein Buch an und sagt, hey, das ist ein cooles Buch, muss lesen, habe ich jetzt gelesen. Oder so, wo wie die Sicht von diesem Gott, von diesem liebenden Gott noch einmal gibt. In einer Sitzung, innen, wo ihnen zum Einsteigen so ein paar Verse gibt, wo sie sagen, hey, weisst du, was mein Herz bewegt jetzt? Weisst du, was ich mich beschäftige? Und es ist wie noch einer drauf aufgesehen, wo ich dann Gott etwas weiteres vorbereitet. Gott mich reingelockt und er lockt mich näher zu ihm. Dem. Und er lockt mich in seine Nähe und sagt, von dem Gott will ich mehr. Von dem Gott will ich mehr wissen, ich will mehr in die Gegenwart hineinkommen. Ich will mehr von dem Eden, von dieser Wonne, die ich erlebe, wenn ich bei ihm einfach bin. Und zu wissen, es kann mir nichts Besseres passieren, als dort zu sein. Das gibt Power. Oder ein kleines Beispiel vielleicht für die einen oder für die anderen, aber wenn man so aus diesem Aspekt anschaut, ich will seit längerer Zeit meine elektronischen Geräte erweitern. Und ich bin schon seit längerer Zeit dran, wieder zu schauen, gibt es irgendetwas Gutes und Testen zu lesen. Und ich habe ein gutes Angebot gefunden und das schon fast gekauft. Dann sagt Hanna, wir sind am Samstag schon mal zusammen schauen. Das hat mich ein bisschen erstaunt. Und bis dann jetzt bei elektronischen Geräten nicht so Interesse zu haben, sich dort reinzugeben, was und ich fand, okay, schauen wir am Samstag. Oder ich habe immer noch das noch bestellen, was ich gesehen habe. Und wir waren in zwei Läden drin. Im ersten Laden haben wir eigentlich schon das gefunden, was wir wollen. Das ist schon fast gekauft. Und wir gehen noch weiter. Wir sind noch weiter gegangen. Und im nächsten Laden hat sich das Teil, das wir wollen, ist, ich weiß nicht, 10-20% abgeschrieben. Okay, nehmen wir, oder? Und dann sagt er, sorry, wir haben kein Lager mehr. Oder? Wir haben kein mehr von dem. Dumm gegangen. Schickt uns in die nächste Filiale, wir gehen dorthin. Er sagt, ja klar, nein, wir haben kein mehr. Machen wir jetzt. Dann sagt er, ja, vielleicht könnte man noch, aber kann ich reservieren und nicht. Und dann sagt er, also jetzt quasi die zweite Wahl, wir nehmen das Ausstellungsgerät. Dann sagt er, ging die Schachtel holen, geht hinten, geht feierlich lang, kommt vor, sagt er, die Schachtel nicht gefunden, ist nicht komplett. Kann ich das nicht geben? Machen wir jetzt. Dann sagt er, ja. Ich gehe doch das Ausstellungsgerät, sagt der Verkäufer, ich gehe das Ausstellungsgerät im anderen Laden holen. Das ist nicht weiter von einer anderen Filiale. Er hat noch 5 Minuten Zeit zum Malen. Er taubert davon, kommt nach 5 Minuten zurück und findet dort noch ein neues verpacktes Gerät, das der andere nicht gefunden hat. Und dank dem, was wir dort so lange haben müssen warten und haben noch etwas umgeschlichen, ist gesetzt bei der Kasse vorne. Da liegen ja noch 10% Gutscheine. Für was sind die? Sagt, ja, die sind zum Video. Ja, ja, sicher. Kommt halt mit 10% Gutschein. Dann sagt, hast du vergessen, das ist abgeschrieben. Das sagt sicher nicht auch nur normal, oder? Die Kasse, wie ist es mit dem? Ah, klar, könnt ihr doch geben, kein Problem, oder? Und als wir da draußen sind, haben wir gedacht, hey, so ist Gott, oder? Ich kann es selber machen oder ich kann es mir schenken. Ja. Und für mich so, das ist eines dieser kleinen Beispiele, wo man noch die nächste Stunde könnte, davon erzählen, wenn ich heranschaue und sage, was hat Gott vorbereitet für dich? Lernen wir das zu sehen? Lernen wir das anzunehmen? Lernen wir das zu geniessen? Und in dem Moment, wirklich in dieser Stellung von Adam und Eva im Paradies, er höckelt uns dort rein. Er hat es vorbereitet. Und jetzt kann uns nichts Besseres passieren, als das zu leben. Es kann uns nichts Besseres passieren, als zu leben in dieser Vollkommenheit, wie er das gedacht hat. Und wie wir am Anfang gesagt haben, der Mensch braucht Beziehung. Wir können nicht allein im Garten Eden leben. Das wäre auch die Hölle, das wäre nicht Himmel. Das wäre nicht die Wonne. Und dass wir sagen, unsere engste Beziehung als Mann und Frau wirklich unter diesem Aspekt anschauen und sagen, das hat Gott so gedacht. Probiert dich daran zu erinnern, wie war das, wo der Hormoncocktail noch gewirkt hat. So. Und bist du bereit zu kämpfen, für das, das wieder herzuholen. Möglichst neu herzuholen. Bist du bereit zu glauben, dass das möglich ist, noch so Ehe zu leben? Und das zieht Kreise, bist du bereit und glaubst, dass das möglich ist, dass wir in unserer Freundschaft, in unserer Beziehung so leben, angestoßen, verlockt von dieser Liebe von Gott. Und einmal mehr muss ich sagen, dass von dem, was ich träume, dass das für mich noch verlockender ist worden. träumen von Menschen, die zusammen sind, die einander verstehen. Sie träumen von Menschen, die zusammen sind, die miteinander unterwegs sind. Oder Daniel hat gesagt, die wir einander ergänzen, die wir in die Lücken hineinstehen, die wir haben, die wir einander so stützen und einander so tragen. Ich träume, dass mehr möglich ist von dem. Und die, die nicht ganz wissen, sind mir vorstellen, lesen das Café nochmal oder lesen es mal. So. Träume von einer Gemeinschaft, wo heilige Beziehungen gelebt werden. Und für das, was ich meine Leidenschaft brennen will. Für das, was ich alles, was Gott in meine gegeben hat, weiter brennen will. Für das, was ich lebe. Ich weiss, dass er das vorbereitet. Ich weiss, dass es seine Idee ist. Dass es nicht etwas ist, was ich muss machen muss. Es nicht etwas ist, was ich jetzt sage, oh, noch Schritt 1, 2, 3 und nachher ist es so weit. Sondern ich will mich verlocken lassen von dem. Und das ist mein Motor, zum dranbleiben. Der Lebensraum, den er geschaffen hat. Ich will dir einen Moment Zeit geben, um zu überlegen, was passiert, wenn du dein Leben unter diesem Aspekt anschaust, wenn du dein Leben unter diesem Fokus anschaust. Was passiert, wenn du probierst, den Lebensraum, den du heute drin steckst, als den anzunehmen, den Gott für dich vorbereitet hat, und er sagt, ich will hier eine Gemeinschaft mit dir leben. Als Letztes, der darf natürlich hier nicht fehlen, wenn man vorher den Gott hat vorbereitet. Johannes 14. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Er ist am Vorbereiten. Er bleibt nicht einfach stehen mit dem, was es ist, sondern er braucht weiter seine ganze Kraft, seine ganze Energie, seine ganze Kreativität. Er kehrt sich das Portemonnaie noch einmal um und schaut, was ist möglich, für das zu vorbereiten, wo wir mal mit ihm werden, zusammen sein. Lass dich locken von dem.